Köstlich Ding, stille zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Shalom, liebe Geschwister. Ich möchte an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken für die Gebete, für unsere Gruppe, die wir unterwegs waren. Wir sind Gott sei Dank glücklich angekommen aus Israel. Wir hatten eine gesegnete Zeit. Ich denke, allen ging es gut von uns, unserer Gruppe. Ja, vielen, vielen Dank für die Gebetsunterstützung. Und man freut sich auf das Wiedersehen, auf die Heimatgemeinde, auf die Geschwister, wo man weiß, die stehen zu einem, man hat einander lieb. Es ist ein großes Geschenk, diese Gemeinschaft haben zu dürfen. Und heute wollen wir über einen wunderbaren Text der Heiligen Schrift miteinander reden, der uns ermutigen und herausfordern soll. Wir haben es schon in der Einleitung gehört, Sergei hat diesen Vers gelesen, wo es darum geht, dass wir den Sieg tragen dürfen in Jesus Christus. Und so möchte ich uns als Sieger, als Überwinder begrüßen. Und gerade wo wir jetzt in Israel waren, haben die Israelis ihren eigentlich größten Feiertag, den Tag, ist ein nationaler Feiertag, wo sie ihre Unabhängigkeit feiern. Zum 63. Mal dieses Jahr haben sie diesen Tag gefeiert. Und natürlich alles bezieht sich auf die Siege, die der Staat in dieser Zeit errungen hat, vor allem auf den Sechstagekrieg. Damals 1967, glaube ich, war das, wo die Juden in einen überwältigenden Sieg errungen haben über die Arabern, die versucht haben, damals Israel zu vernichten. Und die Armee Israels ist eine starke Armee. In der Regel hat sie immer in jeder Schlacht einen Sieg davon getragen. Die Juden sind sehr stolz darauf, auf ihre Armee. Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Text gelesen habe, den wir gleich miteinander betrachten werden, würden wir im Vorfeld wissen, es gibt eine Armee, die immer einen Sieg davonträgt, die noch nie eine Niederlage erfahren hat. Und es gibt eine Armee, wo wir von vornherein wissen, sie ist dazu verurteilt, die Schlacht zu verlieren. Welche Armee würden wir uns anschließen? Von vornherein wäre es 100% klar. Ich denke, man muss wirklich töricht sein, um zu sagen, ich schließe mich einer Armee an, wo die Armee von vornherein dazu verurteilt ist, den Kampf zu verlieren. Und ich stelle einfach die Frage, zu welcher Armee möchten wir gehören? Und wir wollen heute über Überwinder reden, über Sieger. Im Neuen Testament gibt es 24 Mal das Wort Überwinder. Davon 21 Mal bei Johannes. In seinen Briefen, im Evangelium und im Buch der Offenbarung. Ich möchte einfach hier erstmal aus dem zweiten Kapitel das Buch des Offenbarung einfach ein paar Verse aufzeigen, wo es darum geht, dass Offenbarung Kapitel 2, Vers 7 zum Beispiel, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Oder Vers 11, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Vers 17, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben vom verborgenen Mana und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. Überwinder, ein überaus wichtiger Begriff. Und eigentlich möchten wir alle siegen Keiner von uns möchte ständig ein Loser, ein Verlierer sein. Es macht keinen Spaß zu verlieren. Die Kinder wissen es. Wenn man irgendwo ein Spiel spielt und immer wieder verliert, es macht keinen Spaß, oder? Wirklich nicht. Irgendwann hat man keinen Bock mehr zu spielen, stimmt's? Man verliert sowieso immer. Und ich denke, so ist das im Leben vieler Christen. Sie wissen nicht mehr, was es heißt zu siegen. Viele von uns gehen von einer Niederlage zu der anderen und sie haben keine Freude mehr im geistlichen Leben. Sie wissen, hier von der Kanzel wird über einen Sieg gesprochen. Es gibt scheinbar andere Christen, die in solchen Siegen leben. Aber bei mir, ich habe schon vergessen den Geschmack des Sieges. Und da kann ich gut, ist wirklich gut nachvollziehen, dass du keine Lust mehr hast, vielleicht zu kämpfen. Dass du sagst, es hat sowieso keinen Sinn. Ich schaffe es nicht. Und heute zeigt uns Johannes in diesem Text, im Kapitel 5, Verse 1 bis 5, diesem Text, was es heißt, Überwinder zu sein. Ich lese diesen Text. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das Wort zu den Überwindern. So würde ich diesen Text überschreiben. Und die erste Frage, die wir uns stellen wollen heute, wer ist ein Überwinder? Wer gehört dazu? Wen kann man überhaupt, oder wer hat die Voraussetzungen, ein Überwinder zu sein? Wer ist ein Überwinder? Johannes sagt, jeder, der glaubt. Jeder, der glaubt. Und hier könnte schon einer oder andere sagen, naja, ich glaube. Ich habe viele Menschen getroffen, die sagen, sie sind gläubig, sie glauben an eine Partei. Es gibt viele Menschen, die jahrelang in ihrem Leben zum Beispiel an eine Ideologie geglaubt haben. In dem Land, aus dem wir kommen, gab es viele solche Menschen, die fest davon überzeugt waren, dass die kommunistische Partei das Richtige tut. Ich weiß noch in der Schule, als ich so ein kleines Kind war, wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Klasse, unsere Lehrerin, die damals wahrscheinlich so alt war wie vielleicht ich heute, sie sagte zu uns kleinen Kindern Folgendes, sagt sie, Kinder, ihr seid so eine glückliche Generation, ihr werdet im Jahre 2000 schon bei Kommunismus leben und ich werde es wahrscheinlich nicht erleben. Sie hat uns beneidet. Wir wissen, dass das natürlich nicht der Fall ist. Das war eine Utopie, diese Ideologie könnte nicht bestehen. Aber man hat fest daran geglaubt. Man glaubt, viele Menschen glauben an etwas Übernatürliches. Vielleicht habt ihr solche Menschen, Freunde in der Schule, die sagen, ja, natürlich gibt es was. Oder am Arbeitsplatz. Ich glaube an etwas, es muss etwas geben. Ein übernatürliches Wesen irgendwo. Viele Menschen glauben an UFOs. Es gibt irgendwelche UFOs, die irgendwo auftauchen und vielleicht kommen irgendwann Außerirdische mal zu uns und so weiter. Das ist auch ein Glaube. Und viele Menschen glauben an eine unpersönliche Kraft, die sie nicht definieren können. Also man kann an vieles glauben. Man kann an Engel glauben. Viele glauben an Maria, dass sie ihre Gebete hört. Aber Johannes sagt hier ganz was anderes, wenn er sagt, jeder, der glaubt. Es ist kein traditioneller Glaube. Viele denken ja, ich bin in der Kirche groß geworden. Mancher sagt, ich bin sogar als Kind getauft worden. Ich weiß, mit einem Mann, mit dem ich gesprochen habe, ein junger Mann, er holte sein Kreuzchen raus hier auf der Kette und sagt, ja, guck dir hier an, ich bin eben getauft, ich bin Christ, was willst du von mir? Johannes sagt, das reicht nicht. Den Glauben kann man nicht erben. Das sagt er schon in seinem Evangelium. Er sagt, den Glauben kann man nicht erben. Und die jungen Leute, die heute hier sitzen, ihr könnt noch in so einer frommen Familie groß geworden sein. Ihr könnt den Glauben nicht erben. Es geht nicht. Johannes sagt das in Vers 13. Ich lese ja noch den Vers 12, um des Zusammenhangs willen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann sagt er, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Du kannst keinen Glauben erben. Es geht nicht. Es ist unmöglich zu sagen, ich bin gläubig, weil meine Eltern gläubig sind oder weil ich vielleicht so vieles schon gehört habe. Die Antwort ist in unserem Text die folgende. Hier sagt Johannes, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Das heißt, der verheißene Messias. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Das ist der richtige Glaube. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, habe gedacht, wie kann ein Mensch, der auf der Suche ist nach Gott, auf einmal alles verstehen von Jesus, bevor er sich bekehrt? Mit allen Aspekten, was dazugehört. Aber es ist so wunderbar, Gott hat es so eingerichtet, dass im Moment der Bekehrung einem Menschen es ausreicht, nur einige Dinge, wichtige, grundlegende Dinge von Jesus, von dem ganzen Erlösungsplan zu verstehen. Man kann im Moment der Bekehrung noch nicht so viel wissen, wie vielleicht einige von uns, die schon viele Jahre im Glauben sind. Man kann aber verstehen und man muss es verstehen, damit man richtig glaubt, muss man wissen, ich bin ein Sünder und Gott ist heilig. Wenn man das nicht versteht, kann man nicht gläubig sein im biblischen Sinne. Wer das nicht verstanden hat oder nicht versteht, kann sich nicht bekehren. Wer nicht zu Jesus kommt, so wie dieser Zöllner im Tempel und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, kann sich nicht bekehren. Man versteht, man ist ein Sünder. Und dann richtet der Heilige Geist, sobald man in diesem Zustand ist, unseren Blick auf Jesus, auf sein Opfer, und Gott sagt uns, deine Schuld ist bezahlt. Ich verstehe noch bei weitem nicht alles bei der Bekehrung, was alles Jesus für mich getan hat. Ich verstehe nicht, dass es mein Hohepriester ist. Ich habe den Hebräerbrief vielleicht noch nie gelesen, wo es darum geht. Ich weiß aber, dass er ein Opfer für mich gebracht hat. Er ist gestorben und auferstanden. Das weiß ich. Das muss ich annehmen im Moment meiner Bekehrung. Sonst kann ich nicht glauben. Wenn das für mich nicht eine Realität ist, dann kann ich nicht gläubig sein im biblischen Sinn. Dann werden wir nicht durchdringen können. Und Johannes versucht ja Schritt für Schritt den Gläubigen das zu erklären. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der von Gott gegeben ist als Opfer für unsere Sünde, der kann sich bekehren. Also, wir glauben, durch sein Opfer sind unsere Sünden bezahlt. Und dann beuge ich mich vor Gott. Ich beanspruche keine Rechte mehr für mich. Und dann schenkt Gott dir Gnade. Die Gnade der Wiedergeburt. Die Gnade, diese Wahrheit zu erkennen. Ich meine, es ist eine besondere Gnade, diese Wahrheit überhaupt zu verstehen, zu begreifen. Verse 25 und 27 im 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, sie führen uns das vor Augen. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und den Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Hier sehen wir ganz deutlich, es ist eine besondere Gnade Gottes, wenn Gott es offenbart. Meine Lieben, ich frage mich immer wieder, warum habe ich es glauben dürfen? Warum nicht diese vielen Menschen da irgendwo auf der Straße? Ich aber dürfte es begreifen. Und Jesus sagt, ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Es war deine Entscheidung, dein Wille, es diesen Menschen zu offenbaren. Was ist das für eine Gnade? In Deutschland gibt es weniger als 2% wiedergeborene Christen von der Gesamtbevölkerung gemessen. Warum gehörst du zu diesen 2%? Ich weiß es nicht. Warum gehöre ich zu denen? Ich weiß es nicht. So hat es Gott wohlgefallen. Meine Lieben, das versteht man, diese Gnade im Moment der Bekehrung. Gott, warum ich? Oh, ich weiß noch, als ich Gott um Vergebung angefleht habe und Gott mir dann alles vergeben hat. Was war das für eine Dankbarkeit? Gott, warum mir? Warum mir? Man versteht ja, bevor man sich bekehrt, wie tief man gefallen ist. Man kann es vielleicht noch nicht so ausdrücken wie im Epheserbrief. Man hat den Epheserbrief vielleicht noch nicht gelesen, aber er zeigt uns ja so tief diesen Fall des Menschen. Und das versteht man, bevor man glaubt, dass Jesus der Messias ist. Sonst braucht man diesen Messias nicht, sonst wird man immer noch pochen auf die eigene Religion, auf die eigenen Kräfte. Und es ist so deutlich hier in diesen Versen, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, Epheser 2,1. Wir sind hoffnungslos, tot. Wir sind ohne jedes Anzeichen vom Leben. Wir sind geistlich tote Menschen, bevor wir zu Gott kommen. Und in Vers 2 sagt Paulus, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Wir sind tot und unter die Herrschaft Satans. Das kommt dazu. Weiter, Vers 3. Und wir haben unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und Taten des Willens des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Das ist noch nicht alles, dass wir tot waren, dass wir keine Hoffnung hatten, gerettet zu werden, sondern der Zorn Gottes ist uns gegenüber gewesen. Der heilige Gott war zornig auf dich und mich. Und das stimmt nicht, wenn die Menschen sagen, Gott liebt dich, nur wenn das betont wird. Man muss den Menschen auch sagen, solange du in deinen Sünden lebst, hast du den Zorn Gottes gegen dich. Gott ist zornig auf dein Leben. Der Zorn Gottes würde dich sofort vernichten, wenn nicht das Opfer Jesu diesen Zorn Gottes aufhalten würde. Und es wird die Menschen vernichten. Es wird sie für ewig verdammen, dieser Zorn. Wird sie verdammen. Der Zorn Gottes ist gegen einen Sünder. Und im Vers 12 lesen wir, und dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Meine Liebe, keine Hoffnung. Das ist der Zustand eines verlorenen Menschen. Und das muss man wissen, bevor man zu Gott kommt und sich bekehrt. Sonst hat man keine Chance. Dieses kaputte Leben, wenn wir es verstanden haben, legen wir in die Hände des Christus, sagt hier Johannes. Und die Folge ist, Gott schenkt uns die Wiedergeburt. Wie, weiß ich nicht. Johannes 3,8, da sagt Jesus im Gespräch zu Nikodemus, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus Gott geboren ist. Wer kann mir seine Wiedergeburt erklären? Wie ist das geschehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß zwar, ich bin wiedergeboren, aber wie es geschehen ist, weiß ich nicht. Jesus sagt, du weißt nicht, in welchem Moment der Geist Gottes dich so weit bringt, dass du zerbrichst vor Gott, wie wir gehört haben, diese Punkte. Und dann tut dieser Geist Gottes dich wiedergebären zu einem Kind Gottes. Hier unter uns sind viele Menschen, die wiedergeboren sind, und ein jeder hat ein anderes Zeugnis. Kein Zeugnis ist dem anderen gleich. Es gibt Menschen in unserer Mitte, ich kenne diese Zeugnisse, die sich kurz vor dem Selbstmord bekehrt haben, wo schon alles parat war, um sich das Leben zu nehmen. Und dann auf einmal kam Gott, hat eingegriffen, und der Mensch ist zerbrochen vor Gott, und Gott hat eine Wiedergeburt geschenkt. Bei einem anderen war es ein Prozess der Reife. Aber du musst wiedergeboren werden. Das sagt hier Johannes. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Dieser Weg zu der Wiedergeburt geht nicht an Jesus vorbei, nicht an seinem Opfer vorbei. Das Wirken des Geistes im Moment der Wiedergeburt hat die gleiche Kraft als im Moment, als Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Wir haben ja gehört, wir waren tot in unseren Sünden, genauso wie Jesus tot war, im Grabe 3 Tage. Gott hat aus einem Toten ein neues Leben gemacht. Und so sind viele Wunder, gleiche Wunder, hier in unserer Mitte, wenn wir wiedergeboren sind. Das Wirken hat die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckte. Und man kann es nicht erklären, wie ich sagte, aber man ist wiedergeboren. Johannes 8,16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was ist das für ein wunderbares Geschenk, wenn der Geist Gottes dir bezeugt, ja, deine Sünden sind vergeben, ja, Gott hat dich angenommen. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren, und das bewirkt eine radikale Veränderung unseres Denkens. Unser Stand vor Gott wird ganz neu. Kolosser 1,22, durch die Wiedergeburt, sagt uns hier Paulus, hat er uns versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit ich euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Was für eine Differenz, was für ein Unterschied zu dem Zustand, in dem wir waren. Jetzt auf einmal durch die Wiedergeburt, durch den Tod seines Sohnes, durch den Glauben, wenn wir an Messias, an seinen Tod glauben, sind wir statt Sünder, gegen die der Zorn Gottes gerichtet ist, sind wir heilig und untadelig. Kann es noch einen größeren Unterschied geben, liebe Geschwister? Sie sind makellos, stehen wir vor seinem Angesicht, weil Gott uns die Gerechtigkeit Christi zurechnet, durch seinen Tod. Also, wir sind diese Überwinder, das war unsere erste Frage. Sie sind Menschen, die glauben an Christus, an alle Aspekte, an seinen Tod, an seine Auferstehung. Sie haben es angenommen, sie sind mit Jesus gestorben. Und wenn wir demnächst eine Taufe haben werden, werden diese Geschwister es bezeugen, wir sind gestorben und wir sind mit Jesus auferstanden durch den Glauben. Und dadurch, natürlich nicht durch die Taufe, sondern durch den Glauben an Jesus, sind wir wiedergeboren. Das ist der erste Gedanke, den Johannes uns in diesem Text weitergibt, an den Text an die Überwinder. Der zweite Gedanke lautet, der Überwinder möchte dem Sieger gefallen. Und die Verse, zweite Hälfte vom ersten Vers bis Vers 3 lese ich nochmal. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Der Überwinder möchte dem Sieger gefallen. Sobald meine Sünden vergeben sind, sobald ich diesen tiefen Frieden im Herzen habe, diese Hoffnung, bin ich Gott so dankbar dafür, dass er mich angenommen hat. Und ich versuche alles, um diesem Gott zu gefallen. Es ist ein sicheres Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Er versucht, diesem Herrn, der ihn so begnadigt hat, zu gefallen, so zu leben, dass er ihm Freude bereitet. Kennt ihr das? Aus der Kindheit oder vielleicht als Eltern jetzt, wo die Kinder versuchen, den Eltern Freude zu bereiten, wo sie mal das Kinderzimmer so schön aufräumen und es den Eltern zeigen, um ihnen eine gewisse Freude zu bereiten. Wo etwas vorbereitet wird, wo wir jetzt gerade 2 Wochen im Urlaub waren, haben unsere Kinder den Vorgarten mit Hilfe von noch ein paar anderen Leuten ganz neu gestaltet. Wir kamen nach Hause und waren natürlich sehr dankbar, sehr überrascht, dass sie sowas gemacht haben. Sie versuchen, jemanden Freude zu bereiten. Und so versucht ein Kind Gottes, ein Überwinder, versucht dem Herrn zu gefallen, der ihn so teuer erkauft hat. Wir möchten Gott gerne zeigen, dass wir ihn lieb haben. Und wir sind gehorsam. Gehorsam ehrt Gott. Wir haben begriffen, welcher Preis bezahlt ist. Und daran erinnern wir uns jedes Mal beim Abendmahl. Wir zeigen es dadurch, wie Gott will. Wir wollen dessen gedenken, wie groß der Preis war, den du für uns bezahlt hast. Und meine Lieben, den echten Glauben und die Liebe und Gehorsam zu Gott kann man nicht voneinander trennen. Wenn jemand sagt, er glaubt und lebt im Ungehorsam, es ist ein Widerspruch in sich. Und die Folge dessen, wenn man versucht, Gott zu gefallen, ist die Liebe zu den Geschwistern, zu anderen Brüdern und Schwestern, die den gleichen Vater haben. Wir haben einen Vater, wir haben einen Glauben, wir haben eine Hoffnung. Und die Liebe zueinander drückt sich dann natürlich auch praktisch aus. Ich frage mich immer wieder, wer könnte uns sonst so verbinden, die wir so unterschiedliche Menschen sind in dieser Gemeinde, vom Alter her, von den Interessen her, wer könnte uns so verbinden, wenn nicht unser gemeinsamer Glaube? Wir kommen als Gruppe nach Aschkelon zum Gottesdienst. Übrigens viele Grüße von der Gemeinde in Aschkelon. Wir waren da an einem Schabbat, haben den Gottesdienst mitgestaltet. Die haben gerade Abendmahl gefeiert. Wir dürften also mit dabei sein und haben auch die Spende rübergebracht, die wir damals schon beim Erntedankfest gesammelt haben für Iran, für die Arbeit in Iran und in Israel. Also jetzt gab es die Gelegenheit, dass persönlich von der Gemeinde rüberzubringen. Die Geschwister haben sich sehr bedankt. Und man fragt sich, wer hat uns verbunden? Warum merken wir, sind eines Geistes? Mit Menschen irgendwo in Israel, irgendwo in USA, irgendwo in Russland. Was verbindet uns? Die Kindschaft, der eine Vater im Himmel. Und Johannes sagt, der Beweis für diese Liebe zum Bruder ist die Liebe zu Gott und das Halten seiner Gebote. Er sagt, wenn du deinen Bruder liebst oder sagst, dass du ihn lieb hast, dann muss deine Liebe zu Gott und das Halten seiner Gebote sichtbar sein. Und ich suchte, als ich diesen Text betrachtet habe, die Zusammenhänge zwischen der Liebe und Gehorsam Gott gegenüber und der Liebe zum Bruder. Ich habe nicht direkt verstanden, was hat das miteinander zu tun, bis ich nicht verstanden habe, dass alle Gebote Gottes, sie sind eine Einleitung zur Liebe. Also alles, was Gott von uns erwartet, alles, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, um gehorsam zu sein, wenn wir das ausleben, wird das immer zu einer Harmonie führen. Gehorsam Gott gegenüber führt zu einer Harmonie unter den Christen. Wenn wir allein das Beispiel der Ehe nehmen, sobald du in deiner Ehe als Ehepartner Gott gehorsam bist, als Ehemann oder Ehefrau, wird das immer wieder zu einer Harmonie führen. Wenn du als Frau dich deinem Mann unterordnest, nicht wie eine Frau, die sagte, jetzt bin ich schon eine Woche schreie ich nicht auf meinen Mann und er hat sich immer noch nicht verändert. Es ist zu wenig, eine Woche nicht zu schreien. Du musst dich deinem Mann unterordnen. und dein Mann liebt dich, so wie Jesus die Gemeinde liebt, dann wirst du sehen, es passt, es stimmt. Genauso ist das in der Gemeinde. Wenn du Gott gehorsam bist, in allen seinen Geboten, wird das auch zwischenmenschlich immer wieder eine Harmonie geben. Wenn ich Gott liebe, dann halte ich seine Gebote, und zwar gerne. Es ist keine Last für mich. Wie wir lesen, Gottes Gebote sind nicht schwer. Wisst ihr, schwer sind sie für Menschen, die noch nie die Kraft Jesu in ihrem Leben erfahren haben. Als ich noch kein Christ war, habe ich gedacht, wenn ich mich bekehre, das wird so eine schwere Last sein, die ich immer zu tragen habe. Ich muss das und das und das tun, oder ich darf das und das und das nicht. Sobald ich die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben erfahren habe, geglaubt habe, Gott hat mich wiedergeboren, der Heilige Geist wohnt in mir, habe ich erfahren, es ist nicht schwer, die Gebote Gottes zu erfüllen. Und es gibt viele Christen, die diese Erfahrung gemacht haben, die gerne Gott gehorsam sind. Ich freue mich, dass viele Christen sogar über die Grenze hinausgehen. Sie erfüllen nicht nur die Gebote. Wir haben viele Menschen in unserer Mitte, die mehr tun, als sie tun sollten eigentlich, die Gott dienen von ganzem Herzen. Was ist das für eine Freude, das beobachten zu dürfen? Und das ist die Erfüllung des Gebots: Liebe den Nächsten wie dich selbst. Haben wir beobachtet, dass diese Leute gerne diese Gebote erfüllen, die ja es verstanden haben? Für sie sind sie wirklich nicht schwer. Es ist schwer für die Menschen, die gesetzlich eingestellt sind. Und Jesus sagt das in Matthäus 23, Vers 4. In Bezug auf die Pharisäer sagt er, sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Gott sagt nicht, du musst. Gott sagt, du darfst. Ein Christ, der das verstanden hat, dass er darf, ist ein glücklichster Mensch überhaupt auf dieser Erde. Er steht nicht ständig unter diesem Zwang, ich muss oder ich werde, vielleicht sieht mich jetzt jemand, dass ich was falsch mache. Nein, Jesus sagt, du darfst. Matthäus 11, Vers 29 bis 30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, mein Joch wird euch nicht drücken, weil ein Joch ist immer für zwei. Wenn Jesus in deinem Leben den zentralen Platz hat und in meinem Leben, dann machen wir es gerne. Dann versuchen wir, ihm zu gefallen. Wir wissen, wir gehen mit Jesus. Diese Leute, die so leben, sie haben etwas Wichtiges verstanden. Gehorsam ist immer nützlich für uns. Sogar wenn Satan uns das Gegenteil einflüstert. Gehorsame Kinder, sagt man, haben viel zu lachen. Kinder, die gehorsam sind, sie lachen viel. Kinder, die ungehorsam sind, sie haben immer Probleme. Sie sind oft am Weinen. Gehorsame Kinder sind glückliche Kinder. Genauso ist das für uns Christus. Es ist kein gezwungener Gehorsam, und der Gehorsam geschieht aus Liebe. Auf Golgatha wurde für mich etwas Gewaltiges vollbracht, und ich möchte diesem Sieger Jesus Christus gefallen. Und dieser freiwillige Gehorsam ist ein gewaltiges Zeugnis für die gottlose Welt um uns herum. Meine Lieben, in dieser Welt sind mittlerweile alle Sicherungen durchbrannt. Diese Welt ist so pervers. Man bekommt nur einige Dinge manchmal mit, was so läuft im Fernsehen, in der Presse oder in bestimmten Kreisen, und sagt, wie tief kann unsere Gesellschaft noch in diese Gottlosigkeit fallen? Es ist schon so schmutzig, so dreckig um uns herum. Und wenn wir Christen Gott gehorsam sind, wenn die Welt sieht, diese Gebote sind für uns nicht schwer, das ist das größte evangelistische Zeugnis. Wir können noch so viel von Jesus Zeugnis ablegen. Wenn die Menschen sehen, ach guck mal, er ja, quält sich mit seinem Christsein. Er würde vielleicht auch so sein wie ich. aber irgendwo hat er vielleicht Angst, erwischt zu werden oder was auch immer. Das ist kein Zeugnis. Aber wenn die Welt merkt, dass wir gerne seine Gebote halten, dass sie für uns nicht schwer sind, dass wir glücklich sind in diesem Rahmen, den die Bibel für uns aufgestellt hat, dann wird diese Welt fragen, warum? Warum leben sie so? Es ist ein großes evangelistisches Zeugnis. Die Frage kommt dann auf, warum tun sie das? Der Motiv, die Antwort von uns würde dann lautet: Der Überwinder, zu dem ich gehöre, möchte gerne dem Sieger gefallen. Das ist der zweite Gedanke. Der dritte Gedanke in unserem Text, die letzten zwei Versen. Der Überwinder kennt die Nichtigkeit dieser Welt. Der Überwinder kennt die Nichtigkeit dieser Welt. Ich lese die Verse 4 und 5. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der diese Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Durch den Glauben sind wir wiedergeboren und dadurch sind wir nicht mehr von dieser Welt, sagt uns die Bibel. Noch mehr, im 1. Johannes 4, Kapitel 4, Vers 4 haben wir gelesen: Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir sind auf der Seite des Größeren, der diese Welt besiegt hat. Jesus ist der Sieger über die Welt, über dieses satanische Weltsystem der Täuschung und der Blindheit. Satan kann nicht mehr, er hat nicht mehr die Vollmacht, einen Christen irgendwo zu zwingen, etwas zu tun, weil er ein besiegter Feind ist. Er kann nur täuschen in deinem, meinem Leben, mit Lügen arbeiten, aber er kann dich nicht zwingen, weil wir lesen, der in uns ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Meine Lieben, was ist das für ein Vorrecht, so zu denken und so zu leben? Wenn wir mit Menschen diskutieren, die noch so verwurzelt sind in dieser Welt, die ungläubig sind, merken sie, dass wir andere Werte haben? Wird das ihnen deutlich, dass wir absolut anders denken und handeln? Einer meiner Verwandten, mit dem ich oft über bestimmte Dinge rede, wenn es dann so kommt, an irdische Dinge über sie zu sprechen, dann hat er mir schon oft gesagt: Andreas, komm doch vom Himmel runter. Das heißt, wir merken auf einmal, unser Denken ist so unterschiedlich. Er hat ganz andere Werte als ich als Christ. Er denkt irdisch. Ich aber weiß, dass meine Werte im Himmel sind. Und er sagt mir sehr oft: Komm doch endlich vom Himmel runter. Du lebst noch in dieser Welt. Weil wir einfach aneinander vorbeireden bestimmten Dingen. Wir wissen, der Sieg über diese Welt ist errungen. Diese Welt ist eine besiegte Welt. Jesus hat am Kreuz gesagt: Es ist vollbracht. Mein Sieg ist endgültig. In Vers 4 haben wir gelesen in unserem Text, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hier ist eine Vergangenheitsform, ist hier gebraucht. Es ist geschehen am Kreuz. Jesus hat diese Welt überwunden. Im Straßburger Münster, einer großen Kirche, ist auf einer steinernen Platte, die lateinischen Worte eingemeißelt. Die heißen folgendermaßen: Jesus vivit, Jesus vincit, Jesus regnat, Jesus triumphat. Das heißt übersetzt: Jesus lebt, Jesus siegt, Jesus herrscht und Jesus triumphiert. Meine Lieben, das ist, was wir wissen als wiedergeborene Kinder Gottes, dass wir diese Welt überwunden haben, weil Jesus sie überwunden hat. Wir wissen, diese Welt vergeht. Alles wird vergehen. Leider leben wir aber sehr oft nicht so. Wir leben in dieser Welt, als wenn wir sie nie verlassen würden. In Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 2 lesen wir: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wie oft rühmst du dich der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott uns geben wird? Wie oft bist du so erfreut darüber: Herr, da ist ein Erbe im Himmel, bald werde ich da sein. Wie oft hast du diese innere Freude als Überwinder, weil du ja weißt, ich bin wiedergeboren, durch den Glauben gerettet. Wie oft passiert das in deinem und meinem Leben? Diese Welt kann und darf uns nicht halten, meine Lieben. Was ist aber die Realität? Was ist die Realität? Unser Glaube, durch den wir die Bürgerschaft im Himmel haben, gibt uns den Sieg über diese Welt. Und ich bin so dankbar, dass ich viele Christen kennenlernen dürfte, die das wissen und die das ausleben. Gerade jetzt in Israel habe ich mich erinnert an die Gespräche mit dem verstorbenen Pastor der Gemeinde, Andrei Raschukin, der letztes Jahr heimgegangen ist. Er wusste, dass er sterben wird. Und einer meiner letzten Gespräche mit ihm war, wir saßen bei ihm zu Hause, und er sagte mir, weißt du, Andreas, ich merke, mein Herz macht nicht mehr mit. Ich werde bald sterben. Und meine größte Hoffnung, mein Anliegen ist, wenn es dann soweit ist, dass ich sterbe, das war kurz vor seinem Tod, haben wir miteinander gesprochen, dann ist meine Bitte, mein Wunsch an Gott, dass in der Gemeinde Brüder da sein werden, die die Gemeinde schützen werden, damit die Wölfe diese Gemeinde nicht zerreißen. Er hat um nichts gefleht. Er hat sich so gefreut auf den Himmel. Er hat gesagt, wir als behinderte Menschen, er war im Rollstuhl, körperlich behindert, sagte, wir werden größere Freude haben als die Gesunden. Er hat sich gerühmt, diese Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Wie oft sind wir Christen so gebunden in diesem Leben, dass wir vergessen, was im Himmel für uns bereitet wurde. Dass unser Glaube der Sieg ist, der diese Welt überwunden hat. Und wir gehen in diese Verliererarmee, in diese Welt, die schon längst besiegt ist, und leben so wie diese Welt. Und vergessen, dass diese Welt verurteilt ist. Wer ist das aber, der diese Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Meine Lieben, was ist das für ein Vorrecht? Ich dürfte es selbst diese Wochen merken. Wisst ihr, man kann viel reden, aber wenn die Ärzte kommen und sagen, es gibt keine Hoffnung, wir können dir nicht weiterhelfen, dann kommt es drauf an, ob du es wirklich glaubst. Ob dein Glaube wirklich der Sieg ist, der diese Welt überwunden hat. Oder es ist für dich eine Theorie, die du vielleicht immer wieder gehört hast im Gottesdienst, aber die du nie verinnerlicht hast. Du bist vielleicht so in der Welt gewurzelt, dass du auf einmal eine Panik bekommst. Wie auf einmal? Es ist doch mein Leben in dieser Welt und auf einmal wirst du rausgerissen. Wie glücklich sind diese Menschen, die wissen, mein Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Und ich möchte dir heute diese Frage stellen. Und dieser Augenblick wird ja kommen in unserem Leben, dass wir aus dieser Welt auf einmal vielleicht ganz plötzlich herausgerissen werden. Ist dein Glaube dieser Sieg? Gehörst du zu diesen Überwindern, die diese Welt für nichts achten? Oder was bedeutet es für dich, was du heute in diesem Text gehört hast? Ist das wieder ein bloßes Wissen, wo du sagst, ja, eigentlich stimmt alles, und gehst weiter dein Leben und lebst es Tag für Tag, als wenn hier dein ewiges Zuhause wäre? Oder bist du ein Überwinder, der rühmt sich der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott dir geben wird? Womit lebst du? Wo investierst du rein? Deine Kraft, dein Geld, deine Zeit. Wo investierst du? Hast du verstanden, dass diese Welt eine besiegte Armee ist? Und der Sieg ist errungen auf Golgatha. Es gibt eine himmlische Heimat. Zu 100% ist das der Sieg. Wie werden wir reagieren, wenn wir an diese Grenze kommen? Das Wort zu den Überwindern ist das, was Johannes hier in diesem Text gesprochen hat. Die Frage war, wer sind sie? Die Antwort, durch den Glauben wiedergeboren. Sie sind eine neue Schöpfung in Christus. Nur diese Menschen sind die Überwinder. Kein Erbe, kein anderer Weg führt zu Christus. Nur ein Zerbruch, nur eine Wiedergeburt bringt dich zu diesem Stand. Das Zweite, der Überwinder möchte diesem Sieger gefallen. Wenn du das erfahren hast, die Größe der Vergebung, dann möchtest du diesem Herrn gefallen. Dann hältst du gerne seine Gebote und gehst noch weiter. Die Gebote sind einfach eine Richtschnur. Du dienst weiter. Du sagst, ich möchte mehr tun für diesen Herrn. Ich habe so wenig getan. Und du lebst für die Ewigkeit. Glücklich sind diese Menschen. Und der dritte Punkt ist, sie, die Überwinder, wissen um die Nichtigkeit dieser Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir müssen lernen, diese Welt aus der Perspektive der Ewigkeit zu betrachten. Wenn du es lernst, und das kannst du nur, wenn du verstanden hast, was das Wort Gottes dazu sagt, dass diese Welt ein besiegter Feind ist, dann auf einmal kannst du mit Paulus sagen, und mit diesem Vers möchte ich schließen, aus Philipper Kapitel 3, Vers 8, dann kannst du mit Paulus sagen, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ein wunderbares Wort, ein Überwinder, der schon längst bei Jesus ist, der Apostel Paulus. Er hat einen guten Kampf gekämpft, weil er es verstanden hat. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Diese Welt ist nichtig. Jesus ist der Sieger. Meine Lieben, ich würde mir so wünschen, dass wir mit dieser Gesinnung in dieser Welt leben. Diese Welt ist gar nichts. Es ist bald alles vorbei. Es gibt eine himmlische Heimat. Und deswegen bin ich Gott gehorsam. Deswegen freue ich mich auf diese überschwängliche Herrlichkeit, die in die Ewigkeit auf mich wartet. Gott segne uns dabei beim Nachdenken. Ich wünsche, dass dieses Wort uns heute bewegt.